The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende, denn heute ist Samstag, der 15. Oktober.
An den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind mehrere Lecks entdeckt worden, aus denen Gas ins Meer strömt. Die Ursache ist unklar. Es mehren sich aber Hinweise darauf, dass es sich um einen Sabotageakt handeln könnte.
Die offensichtlichen Sabotageakte gegen die Nord Stream Gasleitung 1 und 2 werfen viele Fragen auf. Wer steckt dahinter? Was könnten die Motive sein? Und wie lange wird es wohl dauern, um die Funktionsfähigkeit wiederherzustellen? Fragen scheinlich ein Vertreter des Unternehmens besser beantworten kann als andere, dessen Technik dort verbaut ist. Und warum dort nicht ganz direkt und dann ganz oben anklopfen bei Joe Keser, dem Aufsichtsratschef von Siemens Energy. Er war 8 Jahre der Vorstandschef von Siemens und damit auch verantwortlich für die Transformation des Konzerns, der heute wieder robust dasteht. Joe Keser, der Reformer, schaut mehr als kritisch auf die Entwicklungen am Energiemarkt. Sie werden, sagt er, in dem nun folgenden 30-minütigen Gespräch, sie werden die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie sehr stark beeinflussen. Und zwar negativ beeinflussen und den USA einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Er rät der deutschen Bundesregierung und uns allen: Aufwachen, und zwar jetzt. Er verlangt, er fordert, er regt an, einen Energiemasterplan aufzustellen für Deutschland. Ich würde sagen, Ökonomiepflichtprogramm für Fortgeschrittene. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Joe Keser.
Hallo, Herr Steingart.
Der Winter steht bevor. Schaffen wir das?
Das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Aber wenn alle Maßnahmen, die bisher besprochen worden sind, eintreten, haben wir eine gute Chance.
Die Energiepreisentwicklung macht den Menschen Sorge. Man kann es kaum als Laie jedenfalls durchschauen. Wer treibt eigentlich diese Preise in die Höhe und dann auch schnell wieder nach unten? Was würden Sie jetzt sagen? Ein paar Monate sind wir schon in der Kriegssituation, die Sanktionen gelten. Wo stehen wir bei der Energiepreisentwicklung?
Also ich denke, dass wir auf absehbare Zeit hohe Preise haben werden. Das sind im Wesentlichen spekulative Elemente, weil ein breiter Absatzmarkt, eine breite Nachfrage trifft auf ein oligopolistisches System in der Energieerzeugung. Und natürlich hat auch der Krieg spekulative Elemente und die sehen wir natürlich jetzt auch in der Volatilität der Preisentwicklung bei Gas und auch bei Öl.
Welche Rolle spielt Amerika? Amerika ist der weltgrößte Lieferant von Gas und Öl zusammengenommen. Jedenfalls ein sehr, sehr markanter Spieler damit. Geht die Spekulation von Amerika aus?
Also das denke ich nicht, wobei natürlich Amerika auch nichts dagegen hat, wenn Öl- und Gaspreise hoch sind. Das Fracking ist wieder hochgradig profitabel geworden. Also man zählt ja immer die Anzahl der Rigs, wie man das so schön nennt, also die Anzahl der Bohrelemente, und die sind fast auf einem historischen Hoch.
Amerika hatte das Fracking ja schon mal wieder eingestellt.
Weil die Energiepreise eben unter die Gestehungskosten des Frackings gegangen sind. Damals in Zeiten, wo dann eben das Gas auch noch so $2 pro Million Kubikfeet gekostet hat. Und heute sind wir eben bei 5 oder 7, je nachdem, wie gerade die Spekulationswelle uns ereilt.
Die OPEC drosselt jetzt auch noch die Ölförderung. Früher dachte man, die OPEC und die USA, naja, die reagieren auf Schenkeldruck, zumindest die Saudis. Was ist das für ein Spiel, das da mit uns gespielt wird, das die Energiepreise konstant hochhält?
Ja gut, das Spiel ist das Streben nach Macht und Reichtum. Und ich glaube, dass auch die OPEC verstanden hat, dass bei Angebotsverknappung in einer sehr unelastischen Nachfragesituation man mit weniger Menge auch noch mehr verdienen kann. Und das ist natürlich eine problematische Geschichte.
Wie lange bleibt das so?
Ich denke, dass sich beim Öl die Preise, wenn Sie so wollen, auf Vor-Corona-Niveau wieder stabilisieren werden. Da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Ich hoffe nicht dadurch, dass wir mit massiven Rezessionen auch den Nachfragedruck nach unten korrigieren. Aber die Wahrscheinlichkeit besteht.
Dass wir einfach weniger Energie brauchen, weil die Wachstumsraten nach unten knicken.
So ist es. Rezession heißt ja weniger Nachfrage und damit heißt es auch weniger Verbrauch. Aber dennoch bin ich sicher, dass Öl wieder in Richtung Vor-Corona-Niveau gehen kann. Ob Gas. Das jetzt auch auf den Tankstellen sich auswirkt, ist auch eine Frage von Mineralölsteuer und CO2-Steuer und diese ganzen guten Dinge.
Die der Staat sich ausgedacht hat.
Die Staatshochheit sind, bestimmt. Dann bei Gas werden wir aber in Deutschland eine deutliche strukturelle Preisanpassung bekommen, weil eben das billige Pipeline-Gas de facto wegfällt, zumindest auf unabsehbare Zeit. Und das Flüssiggas rein technisch durch die Verflüssigung, dann wieder Aufbereitung der Gasifizierung etwa doppelt so teuer ist als heute das russische Pipeline-Gas.
Wir könnten das Pipeline-Gas ja wieder anknipsen. Nord Stream 2 ist ja nur minimal beschädigt gewesen durch diese Sprengung und könnte wieder in Betrieb gehen, richtig?
Also das ist das, was der russische Präsidialsprecher sagte, dass die Nord Stream 2 relativ zügig wieder eingesetzt werden könnte.
Aber was sagen Sie? Sie sind ja immerhin mit den Kompressorstationen, den Turbinen an dieser Pipeline mitbeteiligt.
Also sagen wir so, der amerikanische Präsident hat gesagt, es wird kein Nord Stream 2 geben, zu einer Zeit, als der eine oder andere das noch als privatwirtschaftliche Angelegenheit auch eingestuft hat. Ich denke, wir tun gut daran, uns dieser Propaganda nicht zu unterwerfen. Ich meine, es wäre ja auch mit Nord Stream 1 gegangen, Deutschland zu versorgen. Das hat man dann mit zunächst fadenscheinigen Argumenten und dann später einfach mit brachialer Gewalt eingestellt. Es gibt auch noch andere Pipelines, die über andere Routen einsetzbar wären. Also ich würde strikt ablehnen, dass wir hier klein beigeben und Nord Stream 2 nehmen. Das wäre der wahrscheinlich größte propagandistische Erfolg des russischen Präsidenten außerhalb der Kriegshandlung. Und das darf man ihm nicht zulassen.
Und Nord Stream 1?
Naja, das muss jetzt zunächst einmal repariert werden. Es gäbe genügend Möglichkeiten in anderen Pipelines, die auch nach Deutschland führen, jede Menge Gas zu pumpen. Russland hat sich entschieden, das nicht zu machen. Da fehlen noch nicht mal Turbinen. Die fehlen ja angeblich nur bei Nord Stream 1. Insoweit kann Russland heute jederzeit auch noch mal mehr Gas liefern, wenn das dann dort auch so gewollt wäre.
Ist das denn reparabel, der Schaden? Wie groß ist das, was da durch diese Sabotage, nennen es die Zeitungen, was da passiert ist?
Also soweit ich weiß, ist Nord Stream 2 kaum beschädigt. Könnte fast sagen, nur alibistisch beschädigt. Bei Nord Stream 1 ist wohl der Schaden höher. Und es kann auch Monate dauern, bis es repariert wird.
Es wird repariert, sagen Sie?
Das wissen wir heute noch nicht, wie groß die Schäden sind. Sie wissen, dass also einige Regierungen das auch ganz genau untersuchen, nicht nur technisch, sondern auch von der Entstehungsgeschichte, welche Einflussfaktoren da gewirkt haben und wie die Qualität und Quantität der Explosion auch ausgelöst worden sein könnte.
Der Laie wundert sich, dass eine so wichtige Energieversorgung, eigentlich so ein bisschen die Zuführung zur deutschen Herzkammer für die Industrie, einfach so weggesprengt wird, ohne dass das ein NATO-Radar registriert, was da in der Ostsee, wir reden ja nicht über ferne Länder, wir reden über die Ostsee, wir reden eigentlich auch über NATO-Gebiet. Was wissen Sie als Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Energy darüber, wer diese Tat begangen hat?
Also herzlich wenig, ehrlich gesagt, weil wir schon auch Sicherheitsmaßnahmen mit installieren und treffen, wenn es um die Kompressorstationen geht, also da, wo Equipment eingesetzt wird, um das Gas, wenn Sie es wollen, zu transportieren. Aber die Pipeline-Röhren selbst sind völlig außerhalb unseres Wirkungsgebietes. Und meines Wissens gab es auch da keine permanente Überwachung. Einfach, glaube ich, aufgrund der Wahrscheinlichkeit, dass da nichts passiert. Ist ja bisher auch nichts passiert.
Sind wir insgesamt zu nachlässig mit dem, was man kritische Infrastruktur nennt? Sie bauen Kernkraftwerke, Sie bauen Windparks, Sie bauen all diese Dinge, die diese Volkswirtschaft am Laufen halten. Wie sieht es mit dem Schutz aus, dieser Einrichtung?
Ja, sagen wir so, also Pipeline, wie gesagt, war das erste Mal überhaupt, dass es hier Anschläge im europäischen Raum gab. Im Nahen Mittleren Osten hat es das öfter gegeben. Dort ist auch eine deutlich stärkere Luftüberwachung mittlerweile. Auch eingesetzt, allerdings auf Überland-Pipelines und nicht eben im tiefen Ozean. Insofern denke ich, muss man nochmal darüber nachdenken, ob es relevant ist, das zu tun, weil im Augenblick brauchen wir weder Nord Stream 1 noch Nord Stream 2 und es ist nicht absehbar, wann das auch wieder einsetzbar wäre.
Sind denn unsere Kernkraftwerke, wir haben 6, die meisten sind abgeschaltet, aber 3 laufen und 2 laufen womöglich auch noch über die Jahreswende hinaus. Sind die denn eigentlich gesichert?
Sie sind hochgradig gesichert, sowohl von, sagen wir mal, Luftraum wie auch der technischen Vorrichtung an sich, was Abschaltevorrichtungen angeht oder Sensoren. Also insofern denke ich, haben wir hier zumindest eine bisher bewährte Sicherheitsinfrastruktur. Aber Sie sprechen einen guten Punkt an. Ich meine, das Thema kritische Infrastruktur hat auch durch die Anschläge nicht nur jetzt auf Nord Stream, auf die Nord Stream Pipeline, sondern jetzt auch auf diesen ja, mutmaßlichen Anschlag auf die Deutsche Bahn eine neue Komponente bekommen. Und man kann oder sollte davon ausgehen, dass diese hybride Art der Gewalt und der Einflussnahme nicht die letzte gewesen ist.
Wir dürfen die Brücke nicht vergessen, die in die Krim, auf die Halbinsel Krim führte, wahrscheinlich westliche Geheimdienste in dem Fall, die auch mit Sabotage arbeiten.
Also hier, glaube ich, kann man zumindest russische Aktivitäten ausschließen. Bei der Nord Stream Pipeline kann man das nicht, weil jeder, der Interesse an einem hohen Gaspreis hat, ist ein potenzieller Verdächtiger.
Das heißt, wir treten in ein Zeitalter, wo tatsächlich diese Art der Kriegsführung durch Sabotage, vielleicht auch im Cyberspace, also durch Manipulation von Computeranlagen, denkbarer geworden ist, nicht mehr nur Science Fiction.
Das denke ich schon. Also es haben viele kluge Leute schon sehr oft darauf hingewiesen, wie wichtig eigentlich kritische Infrastruktur ist. Auch damals im Zusammenhang mit der Debatte über die Frage, ob man chinesische Software einsetzen sollte bei Telekommunikationsanlagen der fünften Generation. Ich hatte damals schon gesagt, ich würde mir das dreimal überlegen, das zu tun. Im Übrigen gelte das aber auch für jede kritische Infrastruktur der Mobilität, wenn Sie zum Beispiel das angeben, der Stromversorgung. Das sind wichtige Themen, die wir, glaube ich, noch einmal überprüfen müssen, ob wir denn wirklich hier gerüstet sind gegen solche Attacken.
An dieser Stelle blenden wir uns leider aus, denn die komplette Version dieses Gesprächs mit Joe Kaeser hören Sie nur und exklusiv auf thepioneer.de. Vielen Dank, dass Sie damit unseren werbefreien und unabhängigen Journalismus unterstützen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.